Guten Abend, ich freue mich, dass ich wieder unter euch sein darf. Ich freue mich auch, wie sich der Altersdurchschnitt in dieser Gemeinde so radikal verjüngt. Das ist schön. Hätte ich vielleicht noch ein anderes Thema gebracht, aber morgen nochmal, dann passt das auch sehr gut. Morgen werde ich das Thema machen, das Göttliche muss, denn es muss geschehen. Ja, es muss geschehen. Morgen, also herzliche Einladung. Heute habe ich einen Alternativentwurf zum Oktoberfest. Durst nach Gott. Durst nach Gott. Ich musste schon schmunzeln, als ich auf dem Bahnhof heute ankam und dann sah ich da also die Asiaten in ihren Trachten. War mir gar nicht bewusst, Wiesen heute. Ja, also dann dachte ich, Herr, und da zeigst du uns dein Alternativprogramm. Durst nach Gott. Ja, das ist es eigentlich. Und bin sicher, dass die Leute, die auf dem Oktoberfest da jetzt ihren Durst zum Teil hemmungslos befriedigen, gar nicht wissen, dass es der Durst nach Gott ist, den sie eigentlich zutiefst in sich spüren und den sie versuchen, mit allen möglichen anderen Dingen zuzumachen. Es ist gar nicht so selbstverständlich, dass ich heute hier gut angekommen bin. Normalerweise komme ich ja mit dem Flieger, gerade weil auch an der Bahnstrecke hier nach München immer gebaut wurde. Und als ich diesmal gebucht habe, bin ich tatsächlich von der Flugbuchung umgelenkt worden auf die Bahnbuchung. Beim Buchen so rübergezogen worden, wusste gar nicht warum, aber am Ende war es eine Bahnbuchung. Ja, und heute lese ich, als ich im Zug sitze, Cyberangriff auf unter anderem auch den Flughafen Berlin. Das ist also eine technische Firma, Softwarefirma, die diverse Flughäfen bedient, ist angegriffen worden. Und da konnten also nun auf dem Flughafen Berlin unter anderem und anderen die Passagiere nicht eingecheckt werden, große Verspätungen, Flugausfälle, alles ein einziges Chaos bei uns in Berlin. Und ich saß im Zug, konnte gemütlich meine Bibel lesen und habe dann auch noch in den Nachrichten gesehen, dass die Zugstrecke zwischen Nürnberg und Bamberg vorgestern auch freigegeben worden ist. Ja, so richtig schön gut durchgehabt. Und ich dachte einfach, Herr, wie gnädig von dir, dass du selbst für so eine Buchung, so eine Reisebuchung, ja, da denkt mir, ja, muss ich sowas mit Gott machen? Ja, also wenn ich buche, sage ich, Herr, mit dir. Ich möchte, dass der Herr in allen Dingen meines Lebens dabei ist und führt. Und man sieht an solchen Sachen, da buchst du einen Zug statt ein Flugzeug und denkst, ja, na und? Ja, das kann alles in unserem Leben Auswirkungen haben. Und darum ist es so wichtig, dass wir mit unserem Herrn unterwegs sind und uns von ihm führen lassen, weil er nicht viel weiter sieht. Und er weiß die Dinge, die wir noch gar nicht erahnen. Und ich möchte nicht wissen, wie viele Dinge in unserem Leben von ihm gnädig geführt sind, die wir gar nicht als solches bemerken. Wo wir gar nicht merken, wo wir gelandet wären, wenn wir diesen anderen Weg gegangen wären. Also, Lobpreis, Dank und Anbetung ihm. Durst nach Gott, Psalm 42. In Psalm 12, Vers 7, da lesen wir, dass Gottes Wort siebenfach geläutert ist. Siebenfach geläutert. Und eine Folge davon ist, dass wir Gottes Wort eben auf ganz verschiedenen Ebenen lesen und verstehen können. Wenn wir Gottes Wort lesen, dann können wir es auf der historischen Ebene verstehen, so ist das damals passiert. Wir können es erbaulich, persönlich lesen, was sagt mir das jetzt für mein Leben, in meiner Situation? Wir können es lehrmäßig lesen, was sagt das aus über Gott, sein Wesen, seinen Willen, seine Pläne. Wir können es prophetisch lesen, was sagt es aus über Jesus und über die zukünftigen Dinge. Wir können es symbolisch lesen, wo sind hier typenmäßig schon Christus zum Beispiel abgebildet in verschiedenen Personen, in verschiedenen Situationen. Wir können es evangelistisch lesen und uns rufen lassen zu dem Gott, der uns einlädt in die Lebensgemeinschaft mit sich. Und wir können es Christusbezogen lesen. Einfach überall in der Bibel entdecken, wie die ganze Bibel eigentlich immer nur von ihm, vom Christus redet. Und das zu entdecken ist was Großartiges. Also, die Bibel ist siebenfach geläutert. Und das heißt, dass wir sie auch auf ganz verschiedenen Ebenen lesen können und einfach nie ausschöpfen können, was wir da finden. Und das gilt auch für Psalm 42. William MacDonald schreibt, einige hören in diesem Psalm die Stimme Davids. wie er während des Aufstandes unter seinem Sohn Absalom im Exil umherwanderte. Andere hören hier die Stimme des Messias während der Zeit seiner Verwerfung und seines Leidens. Wieder andere entdecken das klagende Schluchzen des jüdischen Überrestes während der künftigen großen Drangsalzeit. Und dann gibt es solche, die den Psalm auf den Gläubigen anwenden, der auf die Tage der ersten Liebe zurückschaut und sich nach der Wiederherstellung dieser Art von Gemeinschaft mit dem Herrn sehnt. Und jetzt kommt das Entscheidende. Glücklicherweise haben wir nicht nötig, uns für eine Ansicht zu entscheiden, weil jede von ihnen eine richtige Anwendung darstellt. Wunderbar. Und so wird dem einen das eine groß, dem anderen das. Gott redet zu dem einen diesen Aspekt und dieses Wort, zu dem anderen jenes. Das ist das Wunder seines Wortes und das Wunder des Heiligen Geistes. Wenn ihr nachher rausgeht, wird jeder von euch an einer anderen Stelle etwas von Gott gehört haben, obwohl ihr alle dieselbe Predigt gehört habt. Und so werden wir es auch beim Lesen dieses Psalmes immer mal die Ebenen wechseln und mal die Stimme des Verfassers in seiner damaligen Not, mal unsere eigene Stimme in unserer heutigen, aktuellen Not und mal die Stimme unseres Herrn auf seinem Kreuzesweg hören. Das ist der geistgewirkte, prophetische Reichtum des Wortes Gottes. Du hast dich gewundert, warum lesen wir den 43. auch noch? Ihr habt ja schon gehört, dass ein Vers wiederkam, der im 42. schon war, nämlich genau der Refrain dieses Psalm 42 taucht jetzt auch im Psalm 43 wieder auf. Und deshalb wird eigentlich allgemein angenommen, dass die Psalmen 42 und 43 entweder ursprünglich ein Psalm waren oder der 43. ganz bewusste später noch den 42. ergänzen sollte. Das also, weil dieser Refrain von Psalm 42, 6 und 12 in 43, 5 wiederkehrt. Und bei Psalm 43, im Gegensatz zu all den anderen ihn umgebenden Psalmen, die Überschrift fehlt. Deshalb also die Vermutung, Psalm 42 und 43 gehören zusammen. Also wie auch immer das passiert ist, diese beiden Psalmen bilden eine Einheit. Und deshalb schauen wir uns beide heute als Einheit an. Fangen wir mit der Überschrift an. Ihr könnt eure Bibel offen haben. Wir gehen da ganz einfach diese Psalme durch. Psalm 42, Vers 1, die Überschrift dem Chorleiter, ein Maskil von den Söhnen Korachs. Dem Chorleiter. Das ist eine Widmung. Dieser Psalm ist dem Chorleiter gewidmet. Und das Wort, das hier im Hebräischen steht, das meint in seiner Grundbedeutung, das finde ich faszinierend, einen, der alles überstrahlt. Dieser Psalm ist dem gewidmet, der alles überstrahlt. Und im musikalischen Bereich gewinnt dieses Wort dann die Bedeutung des Meisters, des Dirigenten, des Tempelmusikmeisters, des Chorleiters. Ja, so haben wir dann einmal die Übersetzung, dem Chorleiter, obwohl eigentlich ursprünglich da steht, dem, der alles überstrahlt. Aber in verschiedenen Bereichen, da ist der, der alle anderen überstrahlt, eben hier der Chorleiter im musikalischen Bereich. Darum diese Übersetzung. Und diesem Chorleiter im Tempeldienst wird dieser Psalm übergeben, damit man ihn im Gottesdienst dort im Tempel singt. Und deshalb hat Luther aus diesem Wort gemacht, vorzusingen. Ja, ihr lest in der Luther-Übersetzung vorzusingen, das stimmt. Dafür ist der Psalm gedacht. Aber ihr seht mal, wie so die Übersetzer arbeiten. Ne? Dem, der alles überstrahlt, im musikalischen Bereich der Chorleiter, dem wird es gegeben, damit es gesungen wird, darum vorzusingen. Und dann steht mit einmal in der Bibel, vorzusingen. Ja, obwohl, also darum ist es schon gut, wenn man immer mal reinguckt, was steht da eigentlich im Grundtext an dieser Stelle. Ja, und wenn da steht, dass dieser Psalm dem gewidmet ist, der alles überstrahlt, wer ist damit gemeint? Jesus. Na klar. Er ist der, der alles überstrahlt. Und ihm ist auch dieser Psalm gewidmet und von ihm wird auch dieser Psalm reden. Das werden wir dann auch entdecken. Dann wird die Gattung dieses Psalms in der Überschrift festgelegt. Dieser Psalm ist ein Maskil. Ist nicht ganz sicher, was das bedeutet, aber mehrheitlich sagt man, das heißt Unterweisung, Lehrgedicht. Dieser Psalm will also eine Unterweisung sein, ganz bewusst. Er will uns unterweisen, wie wir in Not und Anfechtung zum Glauben durchbrechen. Darum geht es in diesem Psalm. Dafür ist dieser Psalm eine Unterweisung, ein Maskil. Und dann lesen wir, von wem dieser Psalm oder diese beiden Psalmen geschrieben sind. Von den Söhnen Korachs. Korach war ein Levit, also aus dem Stamm Levi, der dem Priesterdienst zugeordnet war. Und dieser Korach hat in der Wüste, in der Wüstenwanderung, aus Eifersucht einen Aufstand gegen Mose und Aaron angeführt. Wir lesen das in 4. Mose 16. Doch Gottes Antwort war eindeutig. Alle, die an diesem Aufstand beteiligt waren, fuhren zusammen mit Korach, wörtlich, lebendig in den Scheol hinab. Also das ist schon heftig. Das ist die Versetzung vom Reich der Lebenden in das Reich der Toten binnen einer Sekunde. Eine sehr heftige Aussage. Aber jetzt ganz stark. Nach 4. Mose 26, 11 heißt es ausdrücklich, die Söhne Korachs aber, die blieben von diesem Gericht verschont. Die blieben verschont. Und diese Söhne Korachs bilden jetzt später ein Geschlecht, eine Abteilung der Tempelsänger. Und diese Söhne Korachs haben insgesamt 12 Psalmen gedichtet, die wir in unserer Bibel haben. In den 40ern die Psalmen 42 bis 49 und dann nochmal in den 80ern 84, 85, 87 und 88. 12 Psalmen von den Söhnen Korachs. Die 12, das ist auch schon wieder toll, ja? Die 12 Stämme Israels findet sich hier schon wieder, genau wie es 12 kleine Propheten gibt. Das ist einfach ein Wunder, dass all diese Dinge in der Bibel in dieser geistgewirkten Architektur stehen. Ja? Wir sagen ja auch eigentlich nicht, dass es 66 biblische Bücher gibt, sondern weil das Buch der Psalmen aus 5 Büchern besteht, sind es eigentlich 70 Bücher, aus denen unsere Bibel besteht. Ja? 70 ist ja auch eine ganz, ganz wesentliche. Also ich freue mich einfach nur daran, dass man überall sieht, du hast es ja in der Einleitung schon gemacht, Gottes Wort, Gottes Geist, wie wunderbar von ihm da alles hineingelegt ist und man staunt es, man entdeckt es. Herr, lass mich die Wunder schauen in deinem Gesetz. Ich freue mich einfach nur daran, wie das ist und dass hier diese Söhne Korachs von Gott jetzt auserwählt werden, in seinem Tempeldienst zu stehen und 12 Psalmen zu schreiben, die wir in unserer Bibel haben. Und die tauchen immer auf unter der Firmierung, unter dem Namen von den Söhnen Korachs. Und damit war immer ausgesagt, ihr seid die Söhne dessen, der für die Rebellion gegen Gott und seine Bevollmächtigten steht. Ja? Ihr seid die Söhne des Rebellen, dessen, der sich erhoben hat, empört hat gegen Gott und die von ihm eingesetzten Führer Mose und Aaron. Und diese Söhne Korachs schreiben 12 Psalmen, werden zu Vertretern der Tempelmusik, der Anbetung Gottes. Und seht ihr, das allein ist schon wieder ein Wunder der Gnade Gottes. Ihr merkt es vielleicht noch krasser, wenn ihr das mir übertragt. Was wäre denn besonders krass? Von den Söhnen Hitlers. Ja, überlegt euch das mal. Ja, mit 12 Psalmen von den Söhnen Hitlers. Mit Anbetung, Lobpreis Gottes. Da schüttelt's dich. Hitler, ja. Und dann seine Söhne. Lob den Herrn, ja, gehorcht nach Gott, nur du und, oh, okay. Und dann merken wir die Botschaft, die dahinter steckt, dass Gott aus aller Rebellion sein Lob entstehen lässt. Das ist die Botschaft hinter den Söhnen Korachs. Und das finde ich großartig. Ja, und so kann auch in unserem Leben aus Schuldverstrickung, aus Dingen, die schiefgelaufen sind, aus unguten Entwicklungen unseres Lebens, durch Gottes Gnade, ein Wunder, ein Lobpreis, eine Anbetung Gottes entstehen. Auch in unserem Leben. So, das war die Überschrift. Schon eine Menge drin, ne? Drei so eine kleinen Begriffchen, da denkt man, Mann, das muss man eigentlich einfach nur überlesen. Und wenn man da reinguckt, wow, wow. Steigen wir ein in den Psalm selbst. Die Verse 2 bis 6. Wir können in den beiden zusammenhängenden Psalmen 42 und 43 drei Wellen der Anfechtung erkennen. Und jede einzelne Welle der Anfechtung endet mit dem Refrain: Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der das Heil meines Angesichts und mein Gott ist. Ja. Jede einzelne dieser Wellen der Anfechtung hat am Ende diesen Refrain, der dreimal wiederkommt. Und daraus ergibt sich auch die Gliederung. Die erste Welle der Anfechtung, Psalm 42, 2 bis 6. Die zweite Welle der Anfechtung, Psalm 42, 7 bis 12. Und die dritte Welle der Anfechtung, Psalm 43, 1 bis 5. Wie bitte? 12
habe ich nicht. 12? Das ist das Erzählen der alten Bibel. Die Verszählung ist manchmal abweichend.
Ach so. Ja, das hängt mit der Überschrift voll an. Manche zählen die schon mit rein. Ja. Musst immer um einen Vers, um eine quasi das verschieben. So, dann lesen wir mal Vers 2 und 3. Also, schon diese beiden Verse alleine, die sind so, ja, die gehen mir so nah. Wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Durst nach Gott, Sehnsucht nach Gott. Kennen wir das? Vielen Menschen ist dieser Durst nach Gott unbewusst, weil sie Gott nicht kennen, keine persönliche Erfahrung mit ihm gemacht haben. Können sie diesen Durst in sich gar nicht zuordnen, nicht erklären, nicht verstehen. Sie spüren einen Durst nach Leben und versuchen ihn durch alles Mögliche zu stillen. Und das ist Oktoberfest wirklich auch wieder ein ganz anschauliches Beispiel für. Aber die Bibel sagt von Jesus in Kolosser 1, Vers 16, alles ist durch ihn, jawohl, und zu ihm hin geschaffen. Alles ist zu ihm hin geschaffen. Also Christus ist nicht nur unser Schöpfer, sondern Christus ist auch das Ziel und die Bestimmung unseres Lebens. Für jeden Einzelnen, der heute da ist. Jeder Einzelne ist auf Christus hin erschaffen, zur Lebensgemeinschaft, zur Vereinigung, zum Dienst mit diesem Christus. Und wir Menschen müssen uns das klar machen, dass wir von unserer Schöpfungsanlage her auf die Beziehung mit Gott, mit Jesus hin geschaffen sind. Und deshalb kann nichts anderes in dieser Welt unseren tiefen Durst stillen als Jesus allein. Und unser Herr spricht in Johannes 4, 13, 14, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit in die Äonen hinein. Also, hören wir doch auf, unseren Durst nach Leben, nach Tiefe, nach Erfüllung, nach Sinn, nach Freude, nach Frieden, den durch die trüben Wasser dieser Welt löschen zu wollen. Das wird uns nicht gelingen. Wir werden immer wieder diesen Durst haben und ihn nicht dadurch löschen können. Und wenn das schon für Menschen gilt, die Jesus noch nicht kennen, wie viel mehr für die, die ihn kennen? Und da stehen wir jetzt schon vor einer ernsten Anfrage. Wie ist das bei uns? Haben wir auch Teile in unserem Leben, wo wir diesen Durst in uns versuchen, auch durch die Dinge dieser Welt zu löschen? Wo wir das auch machen? Wo wir auch da uns erhoffen, dass unser Durst gestillt wird? Wir lesen im Jeremia 2, Vers 13, zweifach Böses hat mein Volk begangen. Mich, die Quelle lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen auszuhauen. Rissige Zisternen, die das Wasser nicht halten. Und da brauchen wir uns doch nicht zu wundern, wenn dieser innere Durst nicht aufhört. Und dann bleibt nur eins. Zurück zu Jesus. Ganz zu Jesus. Ganz und gar, zu 100%. So wie es im Alten Testament immer wieder von den Königen heißt, wenn sie gut bilden, sein Herz war ungeteilt mit Gott. Ungeteilt. Oder von anderen, aber sein Herz war nicht ungeteilt mit Gott. Das ist die Frage unseres Lebens. Ist unser Herz ungeteilt mit Gott? Oder gehören wir zu denen, deren Herz zwar mit Gott ist, mit Jesus ist und gemein und ja, aber nicht ungeteilt mit ihm? Und das sagt etwas aus über diesen inneren Durst in uns. Ich habe vor einigen Jahren bei uns in der Gemeinde erlebt, wie ein Bruder mit Mitte 70 war der Herr. Da kam der nach Jahrzehnten in die Gemeinde zurück. Und er sagte, ja, er war als junger Mann in der Gemeinde Hasenheide. Und dann war da eben eine Frau, die Gott nicht kannte, die aber wollte. Und dann hat er sich für den Weg mit ihr entschieden. Und er ist einen Weg gegangen, der nach äußeren Paradigmen jetzt hier, nach den Maßstäben dieser Welt, war der erfolgreich. Der war richtig erfolgreich. Und dann steht er mir mit 75 Jahren da vorne, hier am Pult in unserer Gemeinde und sagt, ich habe mein ganzes Leben vergeudet. Alles vergeudet, daneben gelebt. Ja, und ich komme jetzt zurück. Ich danke für die Gnade Gottes, die mir die Rückkehr ermöglicht, aber jetzt bin ich 75. Jahrzehnte meines Lebens vergeudet. Und das wünsche ich euch jungen Leuten auch, dass ihr gar nicht euer Leben erst vergeudet, sondern von Anfang an auf den setzt, der allein euer Leben sinnvoll und großartig entfalten und brauchen kann. Jesus. Alles andere ist immer nur Vergeudung eures Lebens. Werdet ihr nie finden, was ihr sucht. Nur bei Jesus. Bei dem Autor unseres Psalms hier ist die Situation aber anders. Er hat seinen Gott nicht verlassen, aber er fühlt sich selbst von Gott verlassen. Vers 4. Meine Tränen sind mein Brot geworden, Tag und Nacht, da man den ganzen Tag zu mir sagt, wo ist dein Gott? Der Autor befindet sich in einem Tal der Tränen, in immer größerer innerer und äußerer Not, in tiefer innerer Traurigkeit. Gott ist für ihn nicht mehr erkennbar. Er kann nicht mehr sehen, wo Gott hier noch da ist und wirkt. Gott hat sich verborgen. Und diese Verborgenheit Gottes im Leben des Gläubigen führt dazu, dass die Menschen um ihn herum sich und ihm die Frage stellen, wo ist denn dein Gott? Wo ist dein Gott? Jetzt in deiner Krankheit, in deiner Depression, deinem Burnout, dem Verlust deiner Arbeit, dem Scheitern deiner Ehe, den Zusammenbruch deines Lebens. Als wäre die Situation als solche nicht schon schwer genug, wirst du dann immer wieder noch vor diese Frage gestellt, wo ist dein Gott denn jetzt? Warum hilft er dir denn nicht? Warum ändert er denn die Situation nicht? Warum holt er dich da nicht raus? Und ganz plötzlich stehen wir unter dem Kreuz von Golgatha und hören, wie die Menschen, die Jesus dort hängen sehen, ihn spotten, fragen, Matthäus 27, Vers 40, wenn du Gottes Sohn bist, so steig doch herab vom Kreuz. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt. Ja, Auch unser Herr hat das durchlebt. Die Verborgenheit Gottes. Die scheinbare Abwesenheit Gottes. Das Gefühl der Gottverlassenheit. Und so wie unser Herr am Kreuz ausruft, ich habe Durst, so ruft auch der Autor unseres Psalms in tiefer innerer Seelennot, wie eine Hirschkuh lechzt nach Wasserbächen, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott, meine Seele dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Wer die wunderbare Lebensgemeinschaft mit Gott, seinen tiefen Frieden, diese innere Freude, Geborgenheit und Erfüllung je erlebt hat, der hält dieses Gefühl des Abgeschnittenseins von Gott schier nicht aus. Und das ist ja bei unserem Herrn, der hier zutiefst ja spricht, auf den das zutiefst und zuletzt ja geht, was hier wir in dem Psalm lesen. Das war ja bei ihm noch in einer unfassbaren tiefen Art und Weise. Er kannte ja nichts anderes in seinem Leben, anders als wir, als diese ganz tiefe Verbundenheit mit seinem Vater. Und jetzt am Kreuz, wo er das Gericht an unserer Stelle am Kreuz durchleidet, da sind diese 6 Stunden von 9 bis 15 Uhr, oder wo diese Finsternis kommt, war das 9 bis 15 Uhr? Ich denke ja. Wo diese Finsternis kommt. Und genau das ausgedrückt, was hier geschieht, diese Gottverlassenheit, die dann Jesus sogar zu diesem Ruf bringt, ja, mein Gott, warum, wozu hast du mich verlassen? Und das ist nicht eingebildet, nicht fiktiv, sondern hier vollzieht der lebendige Gott das Gericht über die Sünde der ganzen Schöpfung. Und dieses Gericht bedeutet verstoßen, verlassen, weg, getrennt. Und das durchleidet Jesus da nicht nur so theoretisch, sondern ganz praktisch. Gott verlassen, dann unsere Stelle, damit wir nie wieder von Gott verlassen sein müssen. Und hier, der Schreiber unseres Psalms sehnt sich nach einer neuen, nach einer frischen, nach einer tiefen Begegnung mit seinem Gott. Und das ist gut. Denn diese Sehnsucht, dieser Durst nach Gott, diese Sehnsucht nach Gott, die zieht uns eben immer wieder neu in die Gemeinschaft hin zu unserem Gott. Wie viele haben so schon nach Gott gerufen in Krankheitsnot, in Einengung und Einsamkeit des Alters? Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Warum nimmst du mich nicht zu dir? Ich weiß, dass das gerade im Alter und in der Krankheit eine ganz drängende Frage ist. Ja? Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Wann nimmst du mich endlich zu dir? Das hat meine Mutter die letzten Jahre so umgetrieben. Ja, irgendwie hat er mich vergessen. Alle anderen hat er geholt aus meinem Umfeld und ich bin hier so der Letzte noch da geblieben. Ja? Sag, nee, Mama, hat dich nicht vergessen. Ja? Aber du hast noch eine Bedeutung, eine Aufgabe, dass du hier bist. Sonst hätte er so nicht gemacht. Aber wie oft ich das schon von Eltern gehört habe, warum holt er mich nicht? Wann werde ich kommen und erscheinen vor Gottes Angesicht? Und Geschwister, in Krankheitsnot, die wirklich da liegen, mit Querschnitt gelähmt, nach Operationen, mit einmal ganz plötzlich von jetzt auf sofort. Und die sagen, was soll das alles noch? Herr, hol mich doch zu dir. Und Gott sagt, nein, ich habe noch einen Plan, noch eine Aufgabe. Für dich, durch dich, an dir, an den anderen, die dich umgeben. Du sollst noch etwas sein. Zu meiner Ehre. Boah. Aber das ist diese Sehnsucht. Und die ist gut. Wann werde ich kommen und erscheinen von Gottes Angesicht? Doch die Frage beinhaltet auch natürlich schon einen großen Trost. Denn der Glaubende weiß, zu wem er rufen kann und wohin es am Ende geht. Die Sehnsucht nach dem Angesicht Gottes ist die Sehnsucht nach dem Ziel, nach der tiefsten Erfüllung unseres Lebens, unseren Herrn Jesus, von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Könnt ihr es vorstellen? Jetzt sofort Entrückung, Gebein und dann endlich ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen? Ich denke, ich ich kann es schier nicht fassen. Ja, ich kann es nicht fassen. Wie das sein wird, ihm damit einmal Angesicht in Angesicht gegenüberzustehen. Wow. Und in 1. Korinther 13, Vers 12 schreibt Paulus, wir sehen jetzt mittels eines Metallspiegels undeutlich. Dann aber, ja, wenn er uns zu sich nimmt, von Angesicht zu Angesicht. Darauf leben wir hin. Das ist das Ziel unseres Lebens. Das ist aber auch die Sehnsucht unseres Lebens. Diese Sehnsucht nach dem Angesicht unseres Herrn ist die Sehnsucht der Liebe nach dem Geliebten. Jetzt endlich zusammen zu sein. Mal sehen, ob meine Frau Sehnsucht hat, wenn ich zurückkomme Sonntagabend. Und ob sie sagt, ach, jetzt ruhig noch einen Tag länger bleiben können. Ja, Sehnsucht. Sehnsucht nach dieser endlich Angesicht zu Angesicht Begegnung mit ihm. Und möge diese Sehnsucht in uns niemals aufhören, bis er uns zu sich nimmt. Denn hieran zeigt sich, dass wir wissen, wohin wir gehören und wo unsere Heimat ist. Petrus nennt uns als Gläubige Fremdlinge auf dieser Erde. Und in den Psalmen heißt es, ich bin ein Gast auf Erden. Und Abraham lebte in Zelten und drückte so aus, dass er auf die Stadt wartet, deren Baumeister Gott ist. Das ist unser Weg. Fremdlinge in dieser Welt. Fühlt ihr euch manchmal sehr fremd in all dem, was jetzt hier um uns herum so passiert? Schon seit vielen Jahren fühle ich mich sowas von fremd. Ja, geht euch auch so. Und ich dachte, das ist normal. Schlimm, wenn es nicht so wäre. Denn dann hätten wir uns ja hier eingerichtet, dann hätten wir uns hier ja an alles gewöhnt, dann wären wir ja zufrieden. Nein. Wenn wir uns fremd fühlen, dann ist es der Ausdruck dafür, dass wir wissen, wir sind Fremdlinge hier auf Erden, Gast auf Erden. Ich bin unterwegs zu der Stadt, deren Baumeister Gott ist, zu diesem Jesus, meinem Herrn. Und deshalb ruft die Gemeinde seit jeher, Herr, komm bald. Und wenn diese Sehnsucht in uns sich in den Dingen dieser Welt verliert, ja, das kann passieren, dass diese Sehnsucht erlischt, sich verliert in den vielen Angeboten dieser Welt, dann ist es eben eine Gnade Gottes, wenn er uns Wellen der Anfechtung sendet, um diese Sehnsucht wieder neu in uns zu erwecken. Und das erlebt auch der Autor unseres Psalmes, Vers 5. Daran will ich denken und vor mir ausschütten meine Seele, wie ich einherzog in der Schar. Sie führte zum Hause Gottes mit Klang des Jubels und des Dankes, ein feierlicher Aufzug. Daran will ich denken. Wohl dem, der in seiner geistlichen Vita so etwas hat, an das er denken kann. In Zeiten der Einsamkeit. Lasst uns das heute nutzen, wo wir die Gemeinschaft mit Gott und untereinander in der Gemeinde ganz bewusst erleben können, es nicht gering achten, es nicht leichtfertig versäumen. Elisabeth, dass du an deinem Geburtstag heute Abend hier bist. Finde ich toll. Finde ich einfach nur toll. Und das zeigt was davon, wie auch ein Mensch innerlich aufgestellt ist. Ja? Heute haben wir diese Gnadenzeit, diese Möglichkeit, so zusammen zu sein. Lasst uns das nutzen, das wird nicht immer so bleiben. Entweder weil diese Welt in eine Verfolgungssituation gerät und wir dann sehen müssen, wie wir zusammenkommen. Oder aber, indem wir in Krankheit oder Alter mit einmal nicht mehr kommen können. Und dann gibt es noch das Telefon, ich begrüße euch ganz herzlich, für euch besonders auch dieses Wort. Aber dann sehnen wir uns danach, wie gern wäre ich wieder da. Und heute, oh ja, gehe ich jetzt, ach, eigentlich bin ich zu müde. Ja, war ja ein anstrengender Tag und ach, heute ist so warm und nee, ich gehe heute lieber in den Wald. Keine Ahnung, was man so alles sagen kann. Ne? Gering achten, ist es mir nicht wert. Und dann kommt der Tag, da lächelst du danach, wenn ich doch wieder dabei sein könnte. Da geht's nicht mehr. Und diese Erinnerung hier unseres Psalmschreibers, Diese Erinnerung, daran dachte ich, wie ich mit der Gemeinde unterwegs war, zum Tempel Gottes, eine fröhliche Schar, und wie ich da unter all den anderen zusammen war, wie wir da zum Tempel gegangen sind. Diese Erinnerung ist eben für ihn keine Flucht, keine verklärte Vergangenheit, sondern sie ist der Anfang einer ganz bewussten neuen Begegnung mit Gott. Sie ist für ihn ein Mutmacher zum Glauben. Denn jetzt kommt aus dieser Erinnerung heraus, wie das war und wie großartig das war, mit denen, die an den Herrn glauben, zusammen zum Herrn in die Versammlung zu kommen. Da kommt dann dieser Refrain, Vers 6. Was bist du so aufgelöst, meine Seele, und stöhnst in mir? So sagt es die Elberfelder. Hier ist die Luther für mich immer noch sehr plastisch. Liebe ich. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts, oder auch der das Heil meines Angesichts und mein Gott ist, kann man beides übersetzen. Und das ist der Zielpunkt dieser ersten Welle der Anfechtung. Der Glaubende führt ein Zwiegespräch mit sich selbst. Er spricht seiner eigenen Seele zu. Unsere Seele ist der Sitz unserer Person und unserer Gefühle. Und unsere Seele kommt oft einfach nicht mehr mit den Wechselbädern des Lebens. Und selbst wenn der Geist schon fest und der Glaube eigentlich da ist, hinkt unsere Seele oft noch hinterher und steckt emotional immer noch im Tal der Tränen fest. Und da dürfen wir unserer eigenen Seele zusprechen und der Stimme des Glaubens in uns Raum geben. Was betrübst du dich, meine Seele? Bist du unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen für das Heil seines Angesichts. Ich weiß, als das mit meinen Augen war, das war ja auch so ein Ding, einfach von jetzt auf sofort und raus aus dem Beruf und in einer völlig ungeklärten Lebenssituation. Ich habe das ganz von Anfang an intensiv von Gott her als Führung, als Berufungserlebnis auch für mich, mehr in den Verkündigungsdienst, ganz mit ihm und vor ihm nehmen können, im Glauben. Und ich habe trotzdem es erlebt, wie ich monatelang abends in Freude einschlafe und morgens ganz schwer aufwache, dass du hier nicht aus dem Bett raus willst. Ja? Da liege ich immer und sage, hey, was ist da los? Da kommt die Seele nicht hinterher. Unsere Seele kommt nicht hinterher. Und dann dürfen wir ihr zusprechen. Was betrübst du dich, meine Seele? Los, ja, harre auf Gott. Du wirst dir noch preisen. Der Glaube weiß nämlich auch, was am Ende dieser Anfechtung stehen wird. Denn ich werde ihn noch preisen. Wenn ich einmal sehe, was ich heute noch nicht sehe, wenn ich im Angesicht Gottes auch diese Situation meines Lebens dann mit anderen Augen sehen werde, wenn ich die Liebe, die Weisheit und Treue Gottes hinter all den Fragezeichen meines Lebens erkennen werde, dann werde ich ihn noch preisen. Und in dieser Gewissheit spricht der Glaube der Seele zu. Das ist Seelsorge an unserer eigenen Seele. Und diese Selbstseelsorge finden wir in den Psalmen gar nicht so selten. Am bekanntesten Psalm 103, Vers 2. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, der redet auch mit seiner eigenen Seele. Ey du, raus, komm, lobe den Herrn, meine Seele, häng hier nicht so rum. Und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Mach dir das mal wieder bewusst. Dann liege ich da in meinem Bett, oder wenn ich nicht schlafen kann, und dann, ja, Herr, danke dafür das, und danke, dass du mich so toll nach München gebracht hast. Ja, dass du schon bei der Buchung das gemacht hast. Und danke, 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 danke. Zähle ich das auf, mache ich es mir bewusst und merke, jawohl, dann kommt wieder Freude in mein Herz. Also wenn wir etwas aus dieser Unterweisung, diesem Maskil lernen wollen, Dann dies. Wir dürfen unserer eigenen Seele Glaubensmut zusprechen. Dabei ist es ja letztlich die Stimme des Heiligen Geistes in uns, die unserer Seele zuspricht, uns den Glauben schenkt. Na, das ist ja das Tiefste daran. So, jetzt könnte der Psalm doch eigentlich enden, oder? Guter Schluss. Ja? Wie heißt es im nächsten Vers? Aufgelöst in mir ist meine Seele. Oh, ich dachte, das hätten wir hinter uns. Doch die Anfechtung ist mit dieser einen Welle nicht vorbei. Der Durchbruch des Glaubens steht noch auf dünnem Eis. Der Glaube muss noch tiefer, noch fester werden. Und deshalb sendet Gott eine zweite Welle der Anfechtung. Und dabei werden wir im weiteren Verlauf dieser beiden Psalmen sehen. Der Durchbruch des Glaubens in Vers 6 wird zu einem dreifach wiederholten Refrain. Eben weil die Anfechtung nicht mit der ersten Welle endet, sondern noch in zwei weiteren Wellen über den Glaubenden kommt. Und so darf eben auch der Glaube noch zweimal seine Stimme erheben und der schwankenden, aufgelösten Seele zusprechen. Und erst nach dem dritten Mal bildet der Refrain dann tatsächlich auch den Schlusspunkt der Anfechtung. Aber bitte, damit ihr das nicht missversteht, es geht hier nicht um die Zahlen, nicht so, als wenn Gott in unserem Leben drei Anfechtungen schickt. Es geht nicht um diese numerische Zahl 3, sondern es geht hier nur um die Botschaft. Das hört mit einmal nicht auf. Und der Glaube behält das letzte Wort. Gott wacht über seinen Kindern und seine Hand behält den Sieg. Wer in uns angefangen hat, der wird auch vollenden. Nichts, was Gott anfängt, bleibt unvollendet. Auch du nicht. Und darum ist nach diesen drei Wellen dieses Wort des Glaubens der Schlusspunkt. Nicht, als wenn dann keine Anfechtung mehr käme. Aber das ist der Schlusspunkt, der hinter jeder Anfechtung von Gott her am Ende stehen darf. Sein Sieg, der Glaube, er kommt mit uns zum Ziel. Schauen wir uns die zweite Welle noch an, Vers 7a. Aufgelöst in mir ist meine Seele. Ja, so schnell kann es gehen. So steht es mit unserer wankelmütigen Seele, gerade noch himmelhoch jauchzend und dann zu Tode betrübt. Ja, so sind wir, so ist unsere Seele. Doch wir merken, die erste Welle der Anfechtung hat schon etwas mit dem Glauben gemacht. Denn jetzt wird ohne weitere Umschweife der direkte Weg zu Gott gleich gewählt. Vers 7b. Darum, weil seine Seele so aufgelöst ist in ihm, darum denke ich an dich. Aus dem Land des Jordan und des Hermon vom Berg Misa. Was habe ich mir hier unterstrichen in meiner Bibel? Darum denke ich an dich. Das ist das Beste, was wir tun können. An Gott denken, an sein Wort, seine Verheißungen, sein Wesen. Unsere Gedanken eben nicht immer um uns selbst und unsere Situation kreisen lassen. Das ist es ja, wodurch wir uns immer tiefer einrillen. Immer nur kreisen unsere Gedanken um uns selbst und um unsere Situation. Und da hinein, darum denke ich an dich. Nur so kommen wir raus aus diesem tödlichen Kreislauf. Indem wir unsere Gedanken zu Gott erheben. Darum denke ich an dich. Da fiel mir der Liedvers ein, richte den Blick nur auf Jesus, schau fest in sein Antlitz hinein. Immer wieder neu. Blick nach oben auf Jesus. Das ist das Geheimnis, um rauszukommen aus diesen dauernden Kreisen um sich selbst. Darum denke ich an dich, auf Jesus schauen. Die äußere Situation hat sich noch nicht verändert. Kein bisschen. Der Autor unseres Psalms befindet sich geografisch gesehen weit, weit weg vom Haus Gottes. Er befindet sich am Berg Hermon, am östlichen Jordanufer, im Norden Israels, an den Jordanquellen. Also er ist weit weg vom Tempel, im äußersten Nordosten Israels, an diesen Jordanquellen. Vielleicht waren einige von euch auch schon mal da. Und diese Jordanquellen mit ihren Wasserfällen, die werden ihm jetzt plötzlich zu einem Bild für seine persönliche Situation. Vers 8. Urflut ruft der Urflut zu beim Brausen deiner Wassergüsse. Alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Für Urflut steht hier im Hebräischen Tehom. Urflut, Tiefe, Wassermassen. Das steht hier zweimal. Urflut ruft der Urflut. Also wirklich zweimal dieser Begriff. Der steht auch in 1. Mose 1, Vers 2 bei der Urschöpfung und dann auch in 1. Mose 7 und 8 bei der Sintflut. Also immer diese bedrohliche Urflut. Und hier übersetzt die NGÜ, sehr angemessen, gewaltige Wassermassen, Brausen und Tosen, so als riefe eine Flut die andere herbei. Du hast sie geschickt. Deine Wellen und deine Wogen rollen über mich hinweg. Also Unglück und Not kommen über ihn wie gewaltige Wassermassen. Kommst du einmal hoch, kurz mal Luft holen und dann schwappt schon wieder gleich die nächste Welle rüber. Eine Flut folgt der nächsten, als wäre sie von der vorherigen gerufen worden. Das ist das Bild. Aber er sagt, alle deine Wogen und deine Wellen sind über mich hingegangen. Und hier spricht eben wieder der leidende Gottesknecht, wie schon im Buch Hiob, zutiefst wieder unser Herr Jesus. Wieder stehen wir unter dem Kreuz und wieder sehen wir die Wellen des göttlichen Gerichtes über dem dornengekrönten Haupt unseres Herrn zusammenschlagen. Eine Gerichtsflut, schlimmer als die Wassermassen der Sintflut, ist über die Seele unseres Herrn hereingebrochen, als er am Kreuz die Sünde aller Geschöpfe auf sich nahm und an unserer Stelle das Gericht erlitt, was wir eigentlich verdient hatten. Und es sind aber nicht irgendwelche Wassermassen. Es sind deine Wogen und deine Wellen. Es sind Gottes Wogen und Wellen. Sie gehen von Gott aus und sie unterstehen ihm. Und auch darin liegt ein großer Trost. Der Gott aller Gnade und der Gott des Maßes wird auch in Wogen und Wellen sein gnädiges Maß walten lassen und ihnen ein gnädiges Ende setzen. Am Kreuz folgt auf den Ruf der Gottverlassenheit. Welcher Ruf? Es ist vollbracht. Und dann in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und bei dem Autor unseres Psalms folgt auf die Wogen und Wellen die Erfahrung von Vers 9. Des Tages wird der Herr seine Gnade aufbieten und des Nachts wird sein Lied bei mir sein. Ein Gebet zu dem Gott meines Lebens. Lied und Gebet sind hier also Synonym. Gesungenes Gebet oder gebetetes Lied. Auf die Nacht der Wogen und Wellen folgt ein neuer Tag des Heils, an dem Gott seine Gnade aufbieten. Das heißt in neuer Macht und Fülle in mein Leben senden wird. Und dann wird eben sogar des Nachts sein Lied, ein Lied des Glaubens und der Anbetung bei mir sein. Ich habe das oft gehört von Geschwistern, die nachts nicht mehr schlafen können. Ja, da kannst du natürlich stundenlang liegen, wälzen, dich ärgern, klagen, schreien, oder du kannst diesen Gott loben, anbeten und so die Nacht innerlich zum Tage machen. Sein Lied wird in der Nacht bei mir sein. Sein Lied in der Nacht vertreibt die Schrecken der Nacht. Und wie alle Psalmen ist dieses Lied in der Nacht eigentlich ein gesungenes Gebet. So wie alle Lieder ein von uns bewusst gesungenes Gebet sein sollten. Gesungen und gebetet zu wem? Zu dem Gott meines Lebens. Ist das wieder eine tolle Anrede? Vater, du bist der Gott meines Lebens. Ich preise dich. Heils ihm, du bist der Gott meines Lebens. Schon mal zu meiner Frau gesagt, du bist die Frau meines Lebens. Das ist der Gott meines Lebens. Der Gott meines Lebens. Stimmt das? Kannst du das sagen? Gehört dein Leben Gott? Dann wird alles gut. Dann kümmert sich dieser Gott auch um dein Leben. In diesem und im zukünftigen Leben. Und so findet eben der Glaube durch diesen Gott meines Lebens, auch aus dieser zweiten Welle der Anfechtung heraus, Vers 12. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihm noch danken, dass er meines Angesichts Hilfe und mein Gott ist. Ihr dürft diesen Vers ruhig auswendig lernen, ich wiederhole ihn immer wieder. Doch auch hiermit ist der Sieg noch nicht völlig errungen. Es folgt noch eine dritte Welle der Anfechtung. Psalm 43, Vers 1. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit mit der gnadenlosen Nation. Vom Mann des Betrugs und des Unrechts errette mich. Diese dritte Welle der Anfechtung besteht in der Erfahrung von Unrecht. Und erlittenes Unrecht ist schwer zu ertragen. Also das macht mir echt zu schaffen. Ich bin so ein Gerechtigkeitsfanatiker, sowieso. Und wenn du es dann an dir selber erfährst, machst du das nicht besser. Also erlittenes Unrecht, oh ja, das kann knabbern. Doch auch hierin ist unser Herr uns am Kreuz vorausgegangen. Auch hier wieder ist es zutiefst er, von dem unser Wort spricht. Er wurde verkannt, zu Unrecht beschuldigt. Man stellte falsche Zeugen gegen ihn auf. Er war in den Händen einer gnadenlosen Nation, des Volkes Israels und der Römer. Er musste errettet werden von dem Mann des Betruges und des Unrechts, Pilatus. Das ist zutiefst er. Und dann lesen wir in Jesaja 53, Vers 7, aber er beugte sich. Und er tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Und Petrus greift das Wort auf in 1. Petrus 2, Vers 23 und sagt dazu, er, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Und so überlässt auch der Autor unseres Psalms seinen Rechtsstreit dem einzig gerechten Richter, Gott. Schaffe mir Recht, o Gott, und führe meinen Rechtsstreit. So dürfen wir auch beten. Habe ich auch schon gemacht. Ja, Herr, führe du meinen Rechtsstreit. So dürfen wir beten und Unrecht leiden, ohne zu verbittern. An ihn abgeben. Aber das muss geschehen. Wenn wir es nicht ihm übergeben, dann werden wir zu Menschen der Verbitterung. Dann werden wir das nie los. Darum müssen wir es immer loslassen an Gott. Schaffe du mir Recht. Führe du meine Rechtssache. Ich muss das nicht machen, aber ich muss ja auch nicht in Bitterkeit festhalten. Ja, und dann Vers 3. Wende dein Licht und deine Wahrheit. Sie sollen mich leiten, mich bringen zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Ah ja, jetzt geht's darum, was wir von Anfang an haben. Wann wirst du kommen und wann werde ich erscheinen vor deinem Angesicht? Da sind wir jetzt, in dieser Ziellinie. Licht und Wahrheit, das brauchen wir in einer Welt der Finsternis und der Lüge. Gottes Geist und Gottes Wort sind Licht und Wahrheit. Und wenn wir in ihrer Spur bleiben, dann werden sie uns zu Gottes Wohnungen leiten, wo Jesus auch für uns was bereitet hat? Eine Wohnung. Eine Wohnung. Ich habe gehört, in München ist schwer, Wohnung zu finden. Ja, in Berlin auch. Aber ich sage euch, es ist für uns alle eine Wohnung bereitet. Mietkaution wurde schon bezahlt. Alles geklärt. Von ihm. Ja. Sind diese Wohnungen. Das ist dieses Neutestamentliche zu deinem heiligen Berg, deine Wohnung. Was heißt das für uns? Ich gehe hin, euch eine Wohnung zu bereiten. Was heißt das für uns? Als Gemeinde. Diese Wohnung wartet auf uns in Gottes Vaterhaus, in Gottes Nähe, im Licht seiner Gegenwart. Und jetzt merken wir auch, wie der Glaube immer stärker durchbricht, sich immer fester an Gott klammert. Und das erkennen wir auch an den wunderbaren Anreden Gottes, die sich im Verlauf der beiden Psalmen immer weiter entfalten. Müsst ihr mal euch aufschreiben, ich sage es euch nochmal, aber alleine diese Anreden Gottes in den Psalmen, die sind in den beiden Psalmen, sind gigantisch. Du Heil meines Angesichts, du Gott meines Lebens, mein Fels, du Gott meiner Zuflucht, du Gott meiner Jubelfreude, mein Gott. Das ist das Entscheidende. Mein Gott. Ist dieser Gott dein Gott? Oder ist es nur der Gott deiner Eltern, der Gott von irgendwelchen anderen? Ist es dein Gott? Hast du ihn als deinen Gott angenommen? Ja, und zu diesem Reichtum der Gotteserkenntnis, die sich in diesen ganzen Gottesanreden schon entfaltet, zu dieser Intimität und Tiefe der Gottesbeziehung, wäre es für diesen Sohn Korahs ohne die Wellen der Anfechtung nicht gekommen. Nicht gekommen. Diese Begegnung mit Gott hätte er so nie erlebt, ohne diese Wellen der Anfechtung. Und so behält der Glaube am Ende das letzte Wort, Psalm 43, Vers 5. Was betrübst du dich, meine Seele, und bist so unruhig in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, der das Heil meines Angesichts und mein Gott ist. Amen. Lieber Vater, wir danken dir dafür, dass du nicht nur der Gott der Berge bist, der sonnigen Höhen, sondern dass du auch der Gott der Täler bist, der uns hindurchführt durch ein Tal der Tränen, durch das Tal des Todesschattens. Und durch diese Täler müssen wir alle durch. Und du siehst unsere kleine, kleine Seele, Herr, wie verkrümmt, wie unruhig, wie aufgelöst sie immer wieder ist. Und danke, Herr, dass du durch deinen Geist in uns dann auch dieser Seele immer wieder zusprichst. Und dass du uns das zeigst, dass wir auf dich harren sollen, auf dich warten sollen. Du wirst handeln und wir werden dich noch preisen dafür, dass du das Heil unseres Angesichts bist. Wir werden dich preisen, wenn wir erkennen, was wir jetzt alles noch nicht sehen, Herr. Dann werden wir jubeln und werden wir uns entschuldigen für so manche Anklage unseres Herzens. Wir werden dich preisen, wie weise und wie voller Liebe und Gnade du alles geführt hast, was wir gar nicht erkannt haben. Ja, Vater, und so kann diese Welt uns nichts bieten, was unsere Seele und unser Geist in uns wirklich braucht. Unsere Seele lechzt nach dir, nach noch tieferer Gemeinschaft mit dir, nach einem noch tieferen Leben mit dir, Herr. Und wir bitten dich herzlich, dass du uns noch tiefer hineinführst, in diese Gemeinschaft, in dieses Leben mit dir, jeden Tag in allem mit dir zu leben. Und Herr, ja, wir haben Sehnsucht nach dir, nach deinem Kommen, nach dem Tag, an dem wir endlich dein Angesicht sehen dürfen. Sei es, dass du kommst, um deine Gemeinde zu holen, sei es, dass du nur zu einem Einzelnen kommst, um ihn dann alleine auch durch das Sterben hindurch zu dir zu holen. Aber Herr, wir sehnen uns nach dir, nach deinem Angesicht. Halt diese Sehnsucht wach in uns, dass wir diese Zeit auf dieser Erde wirklich als Fremdlinge, als Gäste auf dieser Erde leben. Zu deiner Ehre und Herrlichkeit. Gelobt sei dein Name. Amen. Amen.